Schön, vielen Dank. Wir schauen nach vorne. Nochmal zu dem Herzen. Ich finde den Gedanken so schön. Nach dem Herzen, mit dem Herzen. Es gibt eine Stelle in 2. Samuel 7, wo David selbst das auch so wunderbar zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, dass das auch für uns eine Hilfe sein kann, den Herrn zu erkennen. 2. Samuel 7 ist eins meiner Lieblingskapitel. Aber deshalb nicht. Vers 18 bis 21, wo David dann vor dem Herrn sich niedersetzt und sagt: Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen. Herr, Herr, das ist immer Herr, Herr. Also Adonai, Jahwe. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr, wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht erkennen zu lassen. Das ist ein wunderschöner Ausdruck, der hier steht. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht erkennen zu lassen. Ist das so, als ich darüber nachdachte, so groß geworden? Ich bete recht wenig darum, dass nach dem Herzen meines Herrn etwas geschieht. Das ist so eine, was wirklich einen Trost gibt und auch eine Ermutigung, wenn ich weiß, das, was geschieht, geschieht immer in Übereinstimmung mit seinem Wort, er ist treu, und es geschieht nach seinem Herzen, nach seinem Ratschluss. Und das ist kein Fatalismus, sondern das ist diese Größe, die mich erdrücken würde, wenn ich den Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha nicht sehen würde. Wenn ich natürlich nicht die Gnade sehe, die ich in ihm haben darf. Ja, das einfach nur noch zur Ergänzung nochmal. Wir stehen da mittendrin, 1. Samuel 16. Wir haben das gesehen, das Opferfest in Bethlehem. Wie Jahwe verwirft die 7 Söhne des Isai. Und dann Vers 11 bis 13. Jahwe erwählt David und lässt ihn als neuen König salben. Die schöne Frage, die ja auch so zum Sprichwort geworden ist, Samuel fragte Isai: Sind das die Knaben alle oder sind das die jungen Leute alle? Er ist irritiert. Die 7 Söhne Isais waren alle menschlich betrachtet gute Kandidaten als Könige. Übrigens, wenn ihr lest, 1. Chronik 2, Vers 13, vielleicht muss man an der Stelle, das muss man kurz erwähnen, 1. Chronik 2, da wird von den Nachkommen gesprochen. Und Isai, 1. Chronik 2, Vers 13, Isai zeugte Eliab, seinen Erstgeborenen, und Abinab und den Zweiten und Schamman den Dritten, Netanel den Vierten, Radal den Fünften, Ozem den Sechsten, David den Siebten. Und ihre Schwestern waren Zeruja und Abigail und die Söhne des... Warte mal, wo sind wir hier? Sechs. Den Siebten. Ich glaube, irgendwo wurde von 8 Söhnen gesprochen. Ich bin mir jetzt sicher. Ich meine, das wäre mir irgendwo begegnet. Aber es kann ja durchaus sein, dass einer gestorben ist. Also das ist, wenn diesen Aufzählungen, dass man dann nicht immer Widersprüche sucht, sondern wenn man solche Aufzählungen hat und manchmal Angaben, wer weiß, was da passiert ist auch und so. Aber ich habe mich hier irgendwo, ich habe es irgendwo.
Das sind die 7 plus 1 aus 1. Samuel 16. Das sind 7 vorbeigegangen, dann kam da
8. Ja. Und das sind 7, genau. Und da ist, genau, Dankeschön. Einer noch hellwach. Und deshalb, das kann ja sein, dass da einer der Söhne gestorben ist und deshalb nicht aufgeführt wurde. Und wir haben, die Frage ist ja, wenn man das sich so anschaut, diese ganze, wie haben die Brüder Davids diese Situation erlebt? Sie wussten ja letztlich nicht, worum es ging. Es war irgendwie etwas nicht Alltägliches, dass der Prophet kam, aber irgendwo war das ja auch nicht richtig klar. Er hat ja nicht gesagt, ich suche jetzt einen neuen König. Und dann, also da kann man einfach getrost sagen, wir wissen es nicht, was die älteren Brüder gedacht haben. Da kann man, muss man manche Sachen in der Bibel, muss man einfach, kann man Fragen stellen, aber da kann man sich auch an das halten, was ein alter Gottesmann mal gesagt hat, wo die Schrift schweigt, schweige ich auch. Wo die Schrift schweigt, schweige ich auch. Das war der schwäbische, der Bengel, Johann Albrecht Bengel. Ich hatte einen Lehrer in der Prüfung, im Examen, im Alten Testament. Und das war so ein Bengel-Fan, der liebte die Schriften von Bengel und so, war so ein Schwabe, so tief. Ich mache keine Witze über Schwaben. Ja, der war auch so tiefsinnig und so. Und als er mir eine Frage stellte, dann das war, ich hab keine Antwort mehr gewusst. Ich war so durcheinander. Aber das war auch so eine komplizierte Frage, irgendwo zwischen den Zeilen. Und da habe ich gesagt, da halte ich mich an Bengel, wo die Schrift schweigt, schweige ich auch. Und da konnte er gar nicht anders, als das zu akzeptieren. Weil er da war meine Rettung da. Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Auch da muss man sich ja fragen, David war der Jüngste, das ist ja nicht unbedingt schlecht. Ich weiß nicht, wie eure Familienkonstellationen waren. Der Jüngste darf meistens das meiste in der Familie, aber nicht immer. Aber David hatte scheinbar kein besonderes Ansehen in seiner Familie. Sein Vater nennt ihn ja nicht einmal mit Namen. Also jetzt weiß ich nicht, ob das sicherlich nicht generell oder so, aber es ist interessant, dass er das hier nicht sagt. In dieser Stelle, 1. Samuel 16, ist überhaupt interessant, wann der Name David zum ersten Mal genannt wird, erst im Vers 13. Und er wird nicht zum gemeinsamen Opfermahl eingeladen. Ich meine, der Samuel hat gesagt, Isai, hol deine Familie zusammen. Und er hatte das ja sehr deutlich gesagt, dass sie kommen sollen und dann heiligt euch, kommt mit mir zum Schlachtopfer und er heiligt die Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Also sie sind erschienen, aber der David ist nicht erschienen. Irgendwie ist das selbstverständlich, also er gehört zur Familie, aber er wird gar nicht in die engere Auswahl hineingestellt. Ich meine, da muss man nicht groß spekulieren, jetzt über Vater-Sohn-Beziehungen und sowas. Aber es ist schon interessant, wen Gott sich hier erwählt hat. Und ich will jetzt die Familie auch nicht schlecht machen. Das sind manchmal in Familien, da tun sich solche Dinge auch ganz schnell irgendwie so einschleifen und durch das Verhalten und irgendwie, dass man da gar nichts mehr Besonderes bei empfindet. Aber es gibt Kinder, die haben gesagt bekommen von ihren Eltern, aus dir wird nichts. Und das ist schlimm, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber das, was man, wie man Kinder auch mit Wertschätzung begegnet. Ich habe bei meinen Eltern, bei meinem Vater, der ja 53 Jahre älter war als ich, da habe ich immer Wertschätzung erfahren. Der hat überhaupt einen Blick für Kinder gehabt. Ich finde, ich habe ein Bild zu Hause, ein Foto, da gehe ich mit ihm, ich bin da vielleicht 2 oder 3 Jahre an, er kommt gerade vom Predigen mit dem schwarzen Anzug und Schlips und hat mich da so an der Hand. Und ich gehe neben ihm her. Ich habe den nie so erlebt. Mein Vater hat immer, das ging mir immer so, wie das in der einen Schulklasse war, wo die Kinder gefragt wurden, als es um Größen ging und Höhen zu bestimmen und so. Sie sollten mal sagen, wie groß der Vater ist. Heute kann man sowas nicht mehr stellen in der Schule, aber damals war das noch so. Und dann wurde so gefragt und da hat der Lehrer dann versucht, der Junge wusste nicht, wie groß sein Vater ist. Hat dann versucht, da irgendwie so irgendwie zu zeigen. Und dann hat der kleine Junge zu der Lehrerin gesagt, ich weiß nicht, wie groß mein Vater ist. Immer wenn mein Vater mit mir redet, beugt er sich zu mir runter. Immer wenn mein Vater mit mir redet, beugt er sich zu mir herunter. Das ist ja noch viel, viel größer in unserem Verhältnis zum Herrn. Immer wenn der Herr mit uns redet, beugt er sich ganz tief herunter. Wir stehen nicht auf Augenhöhe mit unserem Herrn. Das ist seine Erniedrigung, die auch in seinem Wort geschieht. Die Offenbarung der Bibel, die Offenbarung seines Wortes, eine ganz große Erniedrigung Gottes. Dass er sich erniedrigt hat. Und von daher können wir ihn ja auch immer nur von dem erkennen, wie er sich uns offenbart hat. Aber er ist ja immer größer. Aber jetzt David, ich weiß es nicht. Es wird einfach berichtet, David tat einfach seine Arbeit. Und scheinbar war er in den kleinen Dingen und in dem, was sein Vater ihm auftrug, treu. Die Schafe zu hüten war die Aufgabe eines Dieners. Das war so. Und David tat das. Hat ihm nicht geschadet. Sieht man in seiner ganzen Biografie, dass er nie vergessen hat, dass er Hirte war. Dass er Schafe gehütet hat. Und wahrscheinlich die Tatsache, dass David draußen war und die Schafe hütete, zeigt auch, dass die Familie nicht besonders wohlhabend war. Denn normalerweise, wenn eine Familie wohlhabend war, haben die Kinder nicht so einen Dienst getan, sondern wurden Diener angestellt. Man liest das ja bei David auch nachher, dass er, also morgen früh lesen wir das, dass er zum Saul und hin und her ging und so. Wenn er wegging, dass da ein Diener war, der die Schafe dann versorgt hat. Aber vielleicht waren sie nicht so reich. Und das Hüten der Schafe bedeutete, dass man Zeit zum Nachdenken hatte. Zumindest damals, wenn heute jemand Schafe hält, ist er mit der Bürokratie von der EU beschäftigt und muss den ganzen Tag Tabellen ausfüllen und sonst nichts, wie mir mal einer sagte, voll Schrecken. Ich liebe ja Schafe. Mein Vater hatte früher einige Leute, die Hirten waren, also die Schafe hielten. Und zwei erinnere ich mich auch mit denen, die unterwegs waren. Und mein Vater versuchte sie und hat uns ja immer mitgenommen, mich oft mitgenommen. Und ich habe dann bei den Schafen gesessen. Und war immer mein Traum eigentlich, mit Schafen unterwegs zu sein. Die Welt kann da machen, was sie will. Das ist schon auch was Besonderes. Und manchmal, wenn ich unterwegs bin und sehe irgendwie so einen Hirten, also so Schaf, wenn die so riesen Herden haben, sind dann nicht mehr viele in Deutschland. Aber ich habe ja auch im Ausland, weiß ich, wenn man dann mal mit denen spricht und so, das ist schon, die haben alle keine Langeweile von ihrer Arbeit. Dafür brauchen Schafe zu viel Pflege. Aber man sieht die Welt anders. Und David hat viel Zeit damit verbracht, auf die Schafe aufzupassen. Und wer mit den Schafen draußen ist, der sieht auch die Herrlichkeit von Gottes Schöpfung. Und das ist ja in seinem Herzen auch etwas geschehen als Kind, dass er auch in den Psalmen, Psalm 19 oder Psalm 8, wie er die Herrlichkeit der ganzen Schöpfung besingt. Ich meine, wo kommen diese Gedanken her? Das kommt ja nicht vom Fernsehgucken. Und wenn du in Berlin bist, kannst du sowas auch nicht singen, wenn du in so einer Stadt lebst. Das hat ja sein Herz auch geprägt. Und das Hüten der Schafe erforderte ein besonderes Herz, eine besondere Sorgfalt. Und es bedeutet, dass man, und er wusste, dass Schafe die Fürsorge und Hilfe eines guten Hirten brauchen. Und Psalm 23 ist ja Inbegriff, Ausdruck dieses Schafseins in der Herde seines Herrn, was da für eine Erfahrung auch spricht. Schafe sind ja anders wie Ziegen, braucht man nicht zu hüten. Ziegen kann man rauslassen. Und kann man sehen, dass man hinterherkommt. Und wenn der Nachbar nicht noch besseres Futter hat, dann kommen sie auch wieder zu einem selbst. Wenn du in Bergen, wenn Adelboden waren, wenn du eine Ziege irgendwo auf einer Alm, wenn du die streichelst hier so und der immer noch so ein Brot da reißt oder so irgendwas, da läufst du 1500 Meter einen Berg runter, die weiß gar nicht, dass sie von zu Hause weg ist. Und dann sagst du unten, jetzt geh mal wieder nach Hause. Ein Schaf kann das nicht. Ein Schaf ist absolut auf. Ein Schaf kann alleine nicht überleben. Braucht Pflege. Braucht einen Hirten. Und wie viel ist da in der Biografie von David auch zu sehen? Und er hatte Schafe hüten, das bedeutet, dass man Gott inmitten von Gefahren vertrauen musste. Das sehen wir ja morgen auch. Er hatte mit Löwen, Bären und Wölfen zu kämpfen. Und die Schafe mussten beschützt werden. Und diese Jahre, in denen er Schafe hütete, waren keine Wartezeit oder vergebliche Zeit schon gar nicht, sondern war eine Zeit der Vorbereitung. Ich finde das in unserer persönlichen Biografie auch immer wichtig, dass man nicht, wenn ich mit jungen Leuten spreche und immer diese Frage, diese Angst, da irgendwo, könnte ja auch falsch sein, was man da macht. Nee, mach doch einfach. Und sei doch offen für Gottes Führung, Bestätigung oder Korrektur, aber es ist doch nicht vergeblich in deiner Biografie. Du kannst ja auch durch Wegführungen, wo du im Nachhinein bist du immer schlauer und sagst, ja, das hätte ich auch anders machen können. Ja, ich würde vieles heute anders machen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich lernt man im Laufe der Zeit. Aber ich muss das doch, wenn ich mein Leben so anschauen darf, dass ich wirklich geführt bin von diesem Herrn. Und er hat nie sein Hirtenherz verloren. Was ist das für ein Geschenk? Samuel sagte zu Isai, sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Ja, vielleicht hat er auch vorher noch geduscht. Und da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich, das Wort rötlich-braun, das war was Besonderes. Die waren ja sonst eher, die Haare meistens schwarz im Orient. Und das war was Edles. Und er hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Wir lesen ja bei Saul, dass das Äußere das entscheidende Kriterium war. Das war es hier nicht. Aber es wird einfach so geschildert, wie David war. Gott wählt oft unscheinbare Menschen aus, um sein Werk zu tun, damit die Leute eben sehen, dass es nicht auf den Menschen ankommt. Alan Radcliffe hat an der Stelle ein Zitat von ihm, vielleicht bist du nicht sehr gebildet oder in deinem Familienkreis nicht hoch angesehen, vielleicht wirst du von anderen wegen deines Glaubens an Christus verachtet, vielleicht hast du von deinen Eltern nur wenig Liebe gespürt, so wie David es tat, dann denke daran, dass gerade diejenigen, die von den Menschen verworfen werden, nicht selten vom Herrn besonders geliebt werden. Und der Herr sprach, Jahwe sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Dieser Moment, mit all dem, was da vorausgegangen war. Auf, salbe ihn, denn der ist es. David war ein Schafhirte, es gab viele Schafhirten. David war gut aussehend, aber es gab andere junge Männer, die auch gut aussehend waren. David war jung, aber es gab eine Menge junger Leute, die Gott hätte auswählen können. Was David besonders machte, das hat er beschrieben in 1. Samuel 13, Vers 14, wir haben das gelesen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Und was David zu dem machte, was von dem Gott sagte, der ist, das war, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Das ist das Besondere. Und die Tatsache, dass Gott David ausgewählt hat, zeigt, dass wir nicht was Besonderes vom Menschen sein müssen. Das ist das Schöne, was wir an Berufung erleben dürfen, wo es auch nicht jetzt um vollzeitlichen Dienst geht oder irgendwas, sondern da, wo wir leben, wo wir sind, im Ledigsein, in Ehe, Familie, in der Arbeit, in den Beziehungen, dass wir diese Berufung Gottes erleben dürfen. Wir sind nicht einfach irgendwer. Wir sind von ihm gerufen, ein Segen zu sein für andere und ein Zeuge von ihm zu sein. Was ist das? In der Mission ist das ein Dauerthema, Dauergeschichte, wenn ich sehe, welche Menschen der Herr gebraucht, um sein Wort weiterzugeben. Da kannst du alles über Bord werfen, was du... Das kannst du auf keinem Management-Seminar lernen und auch nicht auf einem christlichen Management-Seminar und kannst du alles vergessen. Wichtig ist, dass Menschen demütig sind, dass Menschen Jesus lieben und dass Menschen einfach bereit sind zu dienen und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Die Demut, und das ist die Demut des Herzens, ist eines der wichtigsten Dinge, neben der Liebe zum Herrn natürlich, was selbstverständlich ist. Woher hatte David dieses Herz? Wir wissen das nicht, aber interessant ist, in zwei Psalmen habe ich gefunden, Psalm 86, Vers 16 und in Psalm 116, Vers 16, da sagt er etwas. Vielleicht können wir mal eine Stelle aufschlagen, Psalm 86, Vers 16. Zweimal bezieht er sich auf seine Mutter als Magd. Eben im Psalm 86, Vers 16 und im Psalm 116, Vers 16, wende dich zu mir, sei mir gnädig, gewähre deinem Knecht deine Kraft, rette den Sohn deiner Magd. Das ist interessant bei ihm, dass es sich auf seine Mutter bezieht. Wir lesen ja sonst davon nichts. Ich meine, die Uroma und so, was werden da für Geschichten erzählt worden sein in dieser Familie? Aber ich meine, ich finde das so, da muss ja der Herr irgendwas in seiner Biografie, in seiner Kindheit, und er war sehr jung, muss da ja getan haben. Samuel nahm das Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Wenn wir uns vor Augen führen hier, wie David, Isai und Davids Brüder sich nach der Salbung verhielten, da können wir davon ausgehen, dass nur Gott und Samuel genau wussten, was hier geschah. Keiner der anderen hat das irgendwie in einer besonderen Weise registriert. Und alle anderen dachten wahrscheinlich, dass Samuel David einfach aus einem unbekannten Grund ehrte. Also die konnten das ja überhaupt nicht einordnen. Und wahrscheinlich wachte daran zu denken, dass dies eine göttliche Salbung eines Königs war. Natürlich gehen sofort alle Türen nach Bethlehem auf, 1000 Jahre später, was da geschehen ist. Aber was Gott hier schon mal gezeigt hat. Aber die öffentliche Salbung war das Ergebnis dessen, was lange vorher im Verborgenen zwischen Gott, dem Herrn und David stattgefunden hatte. Im Herzen Gottes. Im Herzen Gottes ist etwas geschehen. Jetzt bin ich wieder bei Epheser 1, vor Grundlegung der Welt. Und der Herr hat an seinem Herz gearbeitet. David wurde ja dreimal gesalbt. Das nur an dieser Stelle. Einfach schon mal, es kommt ja noch dann, später. 2. Samuel wird weitergemacht. Ja. Das ist gut, 2. Samuel 7 würde ich gerne machen. David wurde dreimal gesalbt. Die erste Salbung war hier vor seiner Familie, vor seinem Haus. Also das war letztlich, hat das keine besondere Auswirkung gehabt. Die zweite Salbung war vor seinem Stamm Juda. In 2. Samuel 2, Vers 4 lesen wir das. Und die dritte Salbung war vor Israel, als das ganze Volk zusammenkam. Und das hat das Volk ja zusammengebracht. In 2. Samuel 5, Vers 3. Und diese Salbung führte ja dann zur Einigung der 12 Stämme Israel und Juda, immer noch so genannt, Israel und Juda, unter seinem Königtum. Also es waren die drei Salbungen, zwei geschahen sehr öffentlich und sehr bewusst. Einfach ein Geheimnis auch dieser, was da im Herzen Gottes geschieht. Wir können da viele Beispiele, wir finden das immer wieder in der Schrift. Von Israel wird das ja gesagt, 5. Mose 7, 6 bis 8, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der hat der Herr euch mit starker Hand heraufgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Die Erwählung Abrahams geschah nach dem Herzen Gottes. Die Erwählung Israels geschah nach Gottes Herzen und Plan. Die Erwählung Davids geschah nach Gottes Herzen und Plan. Das Werk unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha geschah nach Gottes Herzen und Plan. Geheimnisvoll, aber was uns ja bezeugt wird. Und das in Lukas 23 lesen wir das, das Volk stand zu und sah zu, es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rettet sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Da am Kreuz. Ja, er war der Auserwählte. Und er hatte kein attraktives Aussehen. Und auch die Erwählung der Gemeinde aus Juden und aus Heiden geschah und geschieht nach Gottes Herzen und Plan. Und das gilt auch uns persönlich. Du bist in Christus erwählt nach Gottes Herzen und Plan. Das gibt mir Kraft und Mut und Hoffnung. So herrlich, das Wesen Gottes hier zu sehen, was er im Leben dieses jungen Mann hier getan hat. Der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die der Schreiber des Samuelbuches ja geschrieben hat. Mit dem Geist des Herrn. Zu der Zeit haben die Leute ja immer den Geist des Herrn eigentlich für eine gewisse Zeit bekommen und wurde wieder weggetan für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Dienste. Bekam man das? Interessant ist hier bei David, dass das so gesagt wird, geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Bei Saul lesen wir ja genau das Gegenteil. Das ist die erste Erwähnung des Namens Davids. Und ich denke, dass hier auch die eigentliche Salbung geschah, als der Heilige Geist über David kam. Das ist die Bevollmächtigung durch Gott, den Herrn, für eine bestimmte Aufgabe. Es gibt viele Bibelstellen, die das bezeugen, ähnlich mit dem Öl, mit dem Gesalbtwerden für eine bestimmte Aufgabe. Und der Heilige Geist bewirkte jetzt hier keine Neugeburt, keine Wiedergeburt bei David, sondern bevollmächtigte David für seine Aufgabe in Gottes Plan für Israel. Es ist interessant, dass er in 2. Samuel 11, Vers 12 und Psalm 51, 13, dass er, nachdem er die Sünde mit Bathseba begangen hatte, dass er betete, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nehmen solle. Wenn ich irgendwo über Psalm 51 predige, gibt es immer fromme Menschen, die mir dann erklären und ausführlich erklären, dass das kein Gebet ist für Kinder Gottes. Ich bedanke mich dann immer für den Ratschlag, aber ich bin nicht so ganz überzeugt. Ich möchte an der Stelle nicht in der falschen Sicherheit mich wiegen. Das ist da spricht die Demut aus David. Er hat sich nicht berufen auf seine Erwählung. Er hat sich nicht berufen auf, dass Gott ihn da als Kind schon gesalbt hat oder so. Nix. Er hat so den Schmerz seiner Sünde da erlitten und dass er das betet und der Herr das Gebet auch gehört, auch wenn das Ende von David ja auch nicht so prickelnd war, aber das steht uns nicht zu beurteilen, außer was der Herr sagt über ihn. Und das ist auch wichtig, dass wir erkennen, dass David ein Sünder war und Sünder blieb, der Herr hat seinen Plan mit ihm. Äußerlich hat sich scheinbar bei ihm noch nichts verändert. Seine Familie hat nicht verstanden letztlich, was hier passiert ist, erst später. Auch Saul hat es noch nicht mitbekommen und das Volk hat es auch nicht gesehen. Wir dürfen hier wirklich lernen, dass Gott, ich weiß nicht wie viel, vielleicht das meiste im Verborgenen wirkt. Wir sind daran gewöhnt heute in unserer Welt, dass wir immer denken, das, was man laut sieht, was man richtig wahrnimmt, das ist das, was wirklich Veränderung bringt. Ich glaube, dass eine Generation vor uns viel demütiger war an dieser Stelle und viel mehr über diesen Herrn im Verborgenen nachgedacht hat, was Gott im Verborgenen wirkt. Man kann das auch als Flucht benutzen, als Ausrede. Das meine ich nicht. Aber wenn ich die Größe Gottes sehe, dann sollte ich ab und zu auch da stehen bleiben und staunen und sagen, Herr, wenn ich das einfach mal schauen könnte, was du im Verborgenen wirkst. Letzten Sonntag stand eine alte Griechin vor mir, Schwester im Herrn. Wir hatten uns noch nie persönlich getroffen. Sie fragten mich nach einem alten Missionar, der aber schon länger beim Herrn ist. Er sagte, der ist vor 47 Jahren zu uns gekommen in die Familie. Sie war mit einem Italiener, ist mit einem Italiener verheiratet. Ich habe damals, Gott hat mein Herz geöffnet. Und stell dir vor, also mein Mann wollte nichts davon wissen. Sagte mir genau die Zeit, vor ein paar Wochen, hat mein Mann nach 47 Jahren Christus erkannt. kann ich den Bruder nochmal sprechen? Ja, ich sagte, er ist schon beim Herrn. Was ist das denn für ein Herr, der sich 47 Jahre lang Zeit lässt? Was ist das für ein Herr? Und was sind wir für ein Haufen, mit wir eine Ungeduld haben und immer nur so ganz in dem ganzen menschlichen Machbarkeitswahnsinn. Nee. Wir wissen ja nicht genau, wie alt David war. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, sicher ist nicht die Bibel und ist auch jetzt mit dem, wie man die Informationen einordnen soll und so, ist ganz vieles auch einfach jüdische Überlieferung. Aber er schreibt, dass David ungefähr 10 Jahre alt war oder bis 15 Jahre. 15-Jährige damals waren etwas anders wie heute 15-Jährige. Früher 12, 13, 14-Jährige, die wussten, was arbeiten heißt. Die hatten mit 19 ihren ersten Doktortitel. Das ist, wenn du hier anguckst, so manche Gestalten, die auch in Wittgenstein im 19. und 18. Jahrhundert lebten, oder 19. Das ist, er ist sehr jung gewesen. Er ist ja mit 30 König geworden, hat 40 Jahre regiert. Er war viele, viele Jahre auf der Flucht. Das lesen wir, die Kapitel. Ist ja nicht, ich weiß nicht, ob ihr eine genaue Biografie habt oder diesen genauen Zeitstrahl. Das ist ja nicht so ganz einfach, genau zuzuordnen. Aber hier sieht man auch, was eine wunderbare Geschichte Gott hier hat. Und David wird zu einem der größten Männer der Bibel, wenn man das menschlich ausdrückt, der in der Bibel mehr als 1000 Mal erwähnt wird. Und hier wird der kleine Junge. Keiner vermutet, dass da sowas raus wird. Und in ihm erfüllt sich Gottes Plan, auch der Erlösung. Samuel machte sich auf, ging nach Rama. Was tut Samuel? Samuel, das finde ich interessant. Samuel arbeitet nicht an der Thronbesteigung des David. Er sagt, ich weiß ja jetzt, wer der Bessere ist, ich weiß ja, was jetzt ist und ich mache das jetzt mal, ich organisiere das mal. Im Volk Gottes ist vieles am Organisieren kaputt gegangen, wenn es nicht Gottes Zeit ist. Samuel fördert auch keinen Aufstand gegen Saul. Er hätte ja daraus was machen können. Saul wurde völlig überrascht von Gottes Wahl. Samuel, habe ich Saul gesagt. Samuel wurde völlig überrascht von Gottes Wahl. Ich weiß nicht, wie Samuel, ich meine, der war ja auch schon ein bisschen älter. Und wie der auf David reagiert hat, dass Gott den ausgesucht hat. Vielleicht hat er dem Herrn gesagt, Herr, ich weiß nicht, warum du diesen Jungen ausgewählt hast, aber du wirst ihn auf den Thron setzen müssen. Ich kann es nicht. Ich meine, das war ja klar. Und so findet hier die Salbung statt. Gottes Geist verleiht David Kraft dort in Bethlehem. Ja, da beginnt etwas. Und wenn man da 1000 Jahre weitergeht, was für einen Blick haben wir auf diese Geschichte? Und Gott handelt auf so wunderbare Weise, auch für uns. Das ist einfach jetzt die persönliche Ebene auch, dass wir Gewissheit unseres Glaubens haben können. Dass wir an diesen kleinen Dingen, die Gott wirkt, einfach erkennen können, wie groß und wunderbar ist. Zum Schluss noch ganz kurz, 1. Samuel 16, 14, 23. Jahwe bringt den Verworfenen und der Weltenkönig zusammen. Es wird hier geschildert, der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Und dann Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Saul wird von einem bösen Geist geängstigt. Es gibt nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch den unheiligen Geist. Im Leben von David zeigt sich die Gegenwart des Heiligen Geistes, im Leben des Sauls zeigt sich in den nächsten Jahren die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Und es folgt ein sehr langsamer, aber schmerzlicher Abstieg. Und wir können das bei Saul bis zum Ende betrachten. Das ist ein Schritt für Schritt Niedergang. Ein Leben ohne den Geist Gottes. Das ist eine unglaublich traurige Geschichte. Und ein böser Geist vom Herrn gesandt schreckte ihn. Ich, Ich habe keine endgültige Antwort darauf. Es gibt, man kann das ja unterschiedlich verstehen auch, ob Gott etwas zulässt, ob Gott etwas aktiv tut. Was ist das mit diesem bösen Geist? Gott, wie sendet Gott etwas? Er kann das aktiv tun oder passiv, indem er etwas tut oder etwas nicht aufhält. Das ist ja dieses Dahingegebensein, Römer 1, dass Gott einfach nichts tut. Das ist das Unheil, das wir in dieser Welt erleben. Wenn Gott aktiv richtet, dann sieht das noch alles ganz anders aus. Aber wenn Gott den Menschen einfach Mensch sein lässt, das ist ja das Schreckliche. Gott veranlasst niemals etwas Böses oder führt es aus. Er ist der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel, sagt Jakobus 1, Vers 17. Aber passiv kann Gott seine schützende Hand zurückziehen und so das Böse zulassen, ohne selbst dessen Quelle zu sein. Das ist das, was ich meine, was man immer wieder auch in der Bibel beobachten kann. Und das wird deutlich, was mit Saul geschah. Zuerst wich der Geist des Herrn vom Saul und dadurch verlor Saul seinen geistlichen Schutz und seine Deckung. Und Satan war mehr als bereit, einen bösen Geist zu schicken, um die Lücke in Saul zu füllen. Der böse Geist kann ja auch ein Dämon sein. Wir lesen das ja besonders bei Saul auch, wie er sich darauf eingelassen hat. Ist ja real, ist ja eine reale Welt. Und deshalb dürfen wir den Herrn immer darum bitten, um die ständige Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir müssen nicht Angst haben, dass Gott den Heiligen Geist von uns nimmt, wenn wir mit dem Herrn leben. Römer 8, 9 bis 11, 1. Korinther 6, 9 bis 19 und 20. Ein böser Geist vom Herrn schreckte ihn. Wie sah das aus? Heute würde man wahrscheinlich sagen, dass Saul psychisch krank war. Das wäre sicherlich eine Erklärung. Denkt man manchmal, wenn man die Berichte auch in den Evangelien liest von Maria Magdalena, die von 7 Dämonen. Was heißt das? Was war an der kaputt? Aber sein eigentliches Problem war ein geistliches, nicht ein mentales oder psychologisches. Das ist jetzt ein großes Thema für sich. Ich habe das jetzt bewusst nicht ausgeführt oder nicht als Schwerpunkt gesetzt. Aber es gibt heute in psychiatrischen Kliniken viele Menschen, oft auch Gläubige, die eigentlich ein geistliches Problem haben. Es gibt Krankheiten, psychische Krankheiten, das sind Stoffwechselkrankheiten und alles Mögliche, wo man Medizin braucht. Aber die Psychologie hat ja einen anderen Ansatz, was der Mensch ist und was Gnade ist und was Vergebung ist, was Sünde ist. Und das ist ein Thema, über das sich Christen viel Gedanken machen müssen. Und viele erleben da eine völlig falsche Behandlung und bräuchten Seelsorge. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo Ärzte auch Seelsorger waren. Ich glaube, dass die wirksame Gnade Gottes jeden Menschen jederzeit und bleibend verändern kann. Das muss sie nicht. Manche bleiben auch in ihren Belastungen. Aber wie viel böser Geist ist heute sichtbar auch in Menschen? Wie viel ist darauf zurückzuführen? Die Umgebung von Saul hat ja mehr gesehen, als Saul selbst wahrnahm. Das ist auch interessant. Oft ist unser geistlicher Zustand für andere viel klarer zu sehen als für uns selbst. Vers 15, die Knechte Saul sagt zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Das sollte man ja wach werden. Wenn man plötzlich Veränderungen erlebt bei sich und Leute im Umfeld, die einen kennen und beobachten, sagen etwas und ich selbst sage, nee, das stimmt nicht. Man kann ja irgendwann auch seine eigenen Lebenslügen glauben. Das ist eine ganz große Not, auch unter Gläubigen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man hier sieht, die Diener Sauls, was sind das für, die werden ja nicht namentlich genannt. Was haben die für einen Dienst getan? Was haben die für einen Blick gehabt? Die Diener Sauls planen eine Musiktherapie für Saul, Vers 16 bis 17. Wir lesen das jetzt nicht mehr, suchen einen Musiker und es wird besser mit dir werden. Saul stimmt dem Vorschlag überraschend zu. Er ist offen für die Musiktherapie. Ja, Musik in der Bibel, das ist auch wieder das Thema, könntest du jetzt auch wieder einen Abend machen. Erste Erwähnung, da müssten eigentlich alle Alarmglocken angehen. 1. Mose 4, Vers 21, ich hatte einen Bibelschullehrer, so einen Alttestamentler, der hat dann die Kainslinie. Das ist ja die Niedergangslinie, ganz am Anfang. Das ist ja die Ausgeburt der Sünde, was dann entstanden ist mit Kain. Und 1. Mose 4 beschreibt ja diese verschiedenen Dinge, die dann in dieser Kainslinie entstanden sind. Der konnte Stunden darüber referieren. Ich sehe den heute noch vor mir und denke daran. Aber man sollte das nicht so einfach von der Hand weisen. Musik ist nicht neutral. Und 1. Mose 4, wo davon gesprochen wird, von der Nachkommenschaft Kains, Vers 17 angefangen, der Henoch, der geboren wurde, er war der Erbauer einer Stadt. Die erste Stadt, die jemand gebaut hat, ist in der Kainslinie. Städte haben immer Potenzial zur Sünde. Nicht, dass am Land die Leute frömmer werden. Aber in der Stadt fällt die Sünde leichter. Städte haben immer etwas, was das verstärkt. Dann dem Henoch und dann Lamech nahm sich zwei Frauen. Die Polygamie ist aus der Kainslinie. Es war nicht Gottes Absicht. Es wurde zugelassen. Es hat sich ausgebreitet. Und dann Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und der Herden wohnten. Und dann der Bruder war Jubal, dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Das ist die erste Erwähnung von Musik. Und Musik ist nicht neutral, Musik ist immer verbunden mit dem Musiker. Und man muss ja aufpassen, dass man nicht, haben wir auch klassische Komponisten sehr deutlich gemacht, die da ziemlich gut waren, die gesagt haben, die Klassik hat so ein Potenzial zur Verführung und zum wirklich auch dämonische Dinge und so. Also das weiß man ja, wenn man dann ein bisschen sich mit den Hintergründen beschäftigt. Aber jetzt kann man auch die Rockmusik nehmen und Rap nehmen und irgendwie sagen, dass man darüber spricht. Und einfach mal guckt, wo kommt das her und in welchem Zusammenhang steht das. Aber hier wird das als Therapie eingesetzt. Propheten, das ist ja 1. Samuel 10 und kommt, glaube ich, morgen auch nochmal mit dieser Verzückung da. Die Propheten machen Musik und begegnen Saul. 1. Samuel 10 ist eine ganz eigenartige Geschichte, aber die habt ihr schon behandelt. Und dann wird Samuel, der David wird dann geholt, Vers 18, dann geholt. Samuel, interessant hier, wie das steht, einer von den jungen Männern antwortete und sagte, sie, ich habe einen Sohn des Betlehemiters Israel gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes, mächtig von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Interessant ist, dass diese Bezeichnungen, da wird vom Knaben gesprochen, in 1. Samuel 9 zum Beispiel, und dann wird von einem jungen Mann gesprochen, da wird von einem Mann gesprochen, das sind Ausdrücke, die unterschieden werden. Und dann ist der Abschnitt Vers 19 bis 23, dass David an den Hof Sauls kommt und ihm dient. Wir wissen zeitlich das nicht genau einzuordnen. Das scheint ja so, dass hier auch Dinge zu Ende erzählt worden sind, die dann nochmal neu aufgerollt werden. Ab wann kannte Saul David bewusst? Die ganze Geschichte chronologisch erzählt oder anders angeordnet? Das merkt man immer wieder, wenn man die Geschichte sich anschaut. Und das gilt auch für den Übergang von 1. Samuel 16 zu morgen 1. Samuel 17. Wie viel Zeit liegt zwischen Vers 13 und 14 hier? Der Geist des Herrn geriet über David, er ging dahin und von Saul und dann diese Begegnung da am Hof des Königs. Aber das gucken wir uns morgen dann noch weiter an. Interessant ist, wie der Herr hier diese Leute zusammenführt. Ich habe am Anfang gesagt, dass uns das alles gegeben ist zur Belehrung. Ich will das nicht wiederholen. Es ist gegeben, damit wir Geduld lernen. Wenn wir diese Führung Gottes anschauen, wie er Menschen geführt hat, dass wir ja, Trost finden, Hoffnung finden. Was für ein Geschenk, dass wir diesen Gott hier sehen können, der so seine Geschichte führt. Und da freue ich mich, träumt heute Nacht davon oder von was anderem, von den Bäumen hier im Wittchenstein. Und schön, wenn wir morgen dann wieder zusammen sein können, um weiter Gottes Wort anzuschauen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Und ich denke, damit schließen wir auch ab, dass wir nicht mehr singen wollen. Ist dann gut. Singt heute Nacht, wenn ihr nicht schlafen könnt oder so. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass wir es immer und überall in unserem Leben mit dir zu tun haben. Und wir können diese Geschichte lesen und wir sind immer wieder überrascht und erstaunt, wie du handelst, wie du wirkst. Wir staunen, Herr, wie du diesen David, diesen Jungen, diesen Hirtenjungen berufen hast, erwählt hast. Herr, es ist so tröstlich zu wissen, dass das, was geschieht, nach deinem Herzen geschieht. Und dass du nicht planlos handelst, sondern dass du souverän der Herr bist über allem, was geschieht. Herr, wir sehen Licht und Schatten, wir sehen, was es bedeutet, ja, unter deinem Segen zu leben und getrennt von dir zu leben. Lass uns Menschen sein, die in der Abhängigkeit von dir leben. Schenke uns und demütige uns immer wieder in unserem Leben, dass wir erkennen, wie abhängig wir sind von dir. Und danke, dass wir diesen Blick auf dich richten dürfen, den Gekreuzigten von Golgatha, den auferstandenen Herrn, den erhöhten Herrn, den wiederkommenden Herrn. Und dass du, ja, durch den Glauben, dass wir durch den Glauben einfach verbunden sein dürfen, untrennbar mit dir. Danke für dein Wort, Herr, das uns hilft, dich besser kennenzulernen, uns zu verstehen und deinen wunderbaren Plan der Erlösung. Wir bitten dich um deinen Segen für uns, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. Gib du uns eine gute Nacht. Danke, dass wir diese Zeit hier auch so miteinander haben können. Und wir bitten dich um deinen Segen. Amen.